SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Bettina Kozana. Der Koalitionsausschuss hat getagt und bei einer Reihe von Reformthemen geliefert. Heute wurden die Ergebnisse des stundenlangen Köpfezusammensteckens der Spitzen von Union und SPD verkündet. Und diese beiden gesundheitspolitischen Sätze des Kanzlers, die hatten es besonders in sich.
Wir schaffen die telefonische Krankschreibung ab und führen die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Krankheitstag ein. Das ist eine harte Entscheidung, das wissen wir, aber wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil durch lange Abwesenheiten in den Unternehmen nicht länger leisten.
Merz argumentierte also mit den wirtschaftlichen Folgen langer Krankmeldungen. Der Zusammenhang mit den telefonischen Krankschreibungen oder dem Attest ab Tag 1 hat sich dabei nicht allen erschlossen. So kam denn auch postwendend die Kritik vom Verband der Hausärztinnen und Hausärzte. Ihr Bundesvorsitzender Markus Blumenthal-Meyer sagte in SWR aktuell:
Wir müssen mehr Ressourcen vorhalten, wir brauchen mehr Personal. Die Telefonleitungen werden glühen oder die Menschen werden einfach vor der Tür stehen. Und es ist ja auch der Weg in die Praxis, der öffentliche Nahverkehr und so weiter und so fort. Also diese ganzen Infektionen und Infektionsquellen, die wurden durch die telefonische AU sehr gut unterbunden. Und es gibt auch keine Zahlen, die darauf hinweisen, dass es dadurch zur Ausweitung kam. Das ist ja völlig faktenfrei, was hier diskutiert wird.
Beim Sozialverband VDK war von einer Misstrauenskultur die Rede. Verbandschefin Bentele sagte, die Realität sei eher, dass sich Menschen krank zur Arbeit schleppten, wenn Krankschreibungen wieder verkompliziert würden. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung reagierte so. Es sei Irrsinn, Menschen zum reinen Ausfüllen von Zetteln in die Praxen zu jagen. Wer Huste oder eine Magen-Darm-Infektion habe, gehöre ins Bett. Wie leicht ist es für die SPD, die vereinbarte Neuregelung für Patienten mitzutragen? Dazu der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Ebling in SWR aktuell.
Das mit den telefonischen Krankmeldungen hat auch das Gerechtigkeitsgefühl berührt von vielen Menschen, die mir sagen, naja, komm, das ist doch für die, die wir schon eher immer den Verdacht hatten, die mogeln sich so ein bisschen durch. Also insofern, es ist auch auf den zweiten Blick, finde ich, ein ausgewogenes Paket.
Das ganze Spektrum möglicher Reaktionen also bei diesem Thema. Wir schauen jetzt aber auch noch auf andere wichtige Projekte, die die Bundesregierung angehen will. Stichwort Einkommensteuerreform. Dabei wollen Union und SPD vor allem die sogenannten kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Die Einzelheiten von Tim Aßmann.
Spätestens 2028 soll eine Familie mit einem Haushaltseinkommen von rund 60.000 Euro dann jährlich rund 600 Euro weniger Steuern zahlen als jetzt. Auch kleine Gewerbeunternehmen wie Handwerksbetriebe sollen durch die Einkommensteuerreform entlastet werden. Insgesamt beträgt das Entlastungsvolumen nach Angaben des Finanzministeriums rund 10 Milliarden Euro. Etwas stärker belastet werden sollen sehr hohe Einkommen. Die Reichensteuer von 45% will die Bundesregierung künftig schon ab einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro gelten lassen. Jetzt ist das erst bei knapp 280.000 der Fall. Für Einkommen in dieser Höhe soll die Reichensteuer auf 47% angehoben werden.
Und unter anderem auch noch geplant sind die 1:1 Umsetzung der Vorschläge der Rentenkommission, längere Befristungsmöglichkeiten bei Arbeitsverträgen, Bürokratieabbau für Unternehmen. Was, wann, wie umgesetzt wird, werden die Gesetzgebungsverfahren dann zeigen. Und soweit dieser Themenblock. Beim nächtlichen Brand in einem Krankenhaus in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz Brüsch sagte, der Brandschutz in Möbelhäusern oder Lagerhallen sei oft deutlich besser als in Kliniken. Alle Krankenhäuser bräuchten selbstständige Löschanlagen in allen Zimmern für Patienten und Personal. Sexpuppen, die wie Kinder aussehen, bleiben in Deutschland verboten. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute entschieden. Christoph Kehlbach aus unserer Rechtsredaktion.
Geklagt hatten zwei pädophile Männer mit dem Argument, das Verbot verletze sie in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Der Gebrauch solcher Puppen zur Selbstbefriedigung sei ein Weg, die eigene Sexualität auszuleben, ohne Dritten damit zu schaden. Die Mehrheit der Richter in Karlsruhe saß anders. Es sei zwar nicht eindeutig wissenschaftlich belegt, dass es durch den Gebrauch von Sexpuppen mehr reale Missbrauchstaten gäbe, dennoch sei die Einschätzung des Gesetzgebers zumindest vertretbar, dass ein Verbot die Gefahr von Übergriffen auf Kinder senke. Das Verbot solle die Sexualisierung von Kindern verhindern. Das sei ein legitimer Zweck.
Ermittlern aus 7 europäischen Ländern ist ein Schlag gegen digitale Missbrauchsnetzwerke gelungen, in denen unter anderem Aufnahmen von Vergewaltigungen bewusstloser Frauen geteilt wurden. Die Fahnder konnten 156 Täter und ebenso viele Opfer identifizieren. Über deren Nationalität ist noch nichts bekannt. Im Rahmen der Ermittlungen gäbe es noch hunderte weitere Fälle, die untersucht würden, hieß es bei Europol, EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Die Ermittlungen richteten sich gezielt gegen Männer, die ihre Partnerinnen erst betäuben und dann missbrauchen und Videos teilen. Europol spricht in diesem Zusammenhang von frauenfeindlichen Online-Communities. In den sozialen Medien würden nicht nur Bilder verbreitet, die mutmaßlichen Täter hätten sich in verschiedenen Chatgruppen auch über die Wirksamkeit von Betäubungsmitteln ausgetauscht und wo und wie diese Mittel beschafft und wie sie angewendet werden können. 4 dieser Missbrauchsnetzwerke konnten laut Europol identifiziert und zerschlagen werden. Führend bei den Ermittlungen waren das Bundeskriminalamt und britische Polizeibehörden.
Fokus Südwest.
Der Innovationspark Heilbronn, der ein internationales Schwergewicht in der KI-Forschung werden soll, wächst und gedeiht. Am Nachmittag hat dort die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, kurz ETH, ihren ersten Standort in Deutschland eröffnet. Thorsten Weig berichtet.
Der ETH Zürich Campus Heilbronn soll Forschung und Lehre in den Bereichen digitaler Transformation und künstlicher Intelligenz verstärken. Unter anderem sollen Grundlagen und Sicherheit von KI weiter erforscht werden. Insgesamt 15 Professorinnen und Professoren sollen in Heilbronn lehren. Die ersten Ausschreibungen laufen. Ab 2028 sind Masterstudiengänge geplant. Langfristig sollen rund 700 Studierende Platz finden.
Am Roten Fels in Rheinland-Pfalz geht der Waldbrandeinsatz dem Ende entgegen. Eine Stadtsprecherin von Bad Kreuznach sagte, es gebe noch rund 20 Glutnester. Heute kam bei einer SWR-Recherche auch heraus, dass die vom Waldbrand betroffene Fläche doppelt so groß ist wie bisher gedacht. Insgesamt 7,5 Hektar. Die invasive Ameisenart Tapinoma magnum breitet sich immer mehr in Baden-Württemberg aus. Kehl, Mülheim, Esslingen und jetzt auch Karlsruhe. Die Ameise unterhöhlt Wege, Gärten und Spielplätze. Sie hat sogar schon für Stromausfälle gesorgt. In Karlsruhe ist der Stadtteil Neureuth besonders betroffen. Dort hat die Stadt jetzt eine Ameisenwegwoche ausgerufen. Die Bürger sollen dabei Tipps zur Eindämmung der Invasion bekommen. Andreas Faut hat sich die Situation vor Ort angeschaut.
Ganze Straßenzüge sind da befallen. Laut Stadt geht es um eine Fläche von mehr als 70 Hektar, also fast 100 Fußballfelder. Das Problem ist, im Gegensatz zur heimischen Ameise bildet Tapinoma magnum sogenannte Superkolonien. Das ist ein Netzwerk von Nestern mit tausenden Königinnen und unzähligen Arbeiterinnen. Ich war vorhin an einem Spielplatz im Zentrum von Neureuth. Da gibt's eine lange Ameisenstraße am Sandkasten direkt neben der Kinderrutsche. Und auf dem Weg davor zwischen Pflastersteinen überall kleinste Ameisen, die da rumwuseln. Da hat's mich dann schon ziemlich gejuckt, als ich wieder gegangen bin.
Immerhin konnte unser Reporter Andreas Faut wieder gehen. Die Anwohner müssen mit der Situation irgendwie klarkommen. Eine schwierige Sache, wie uns Lars Konzelmann aus Neureuth geschildert hat.
Wir haben ja schon Geschichten gehört, dass Leute aus dem Urlaub zurückkommen, waren eine Woche in Spanien und auf einmal ist die Ameise zu Hause eingezogen, bevölkert dann, ich sag mal, die Küche, die Vorratsräume, die Badezimmer. Und das sind natürlich auch Gedanken, wie man sich macht, ja. Kann ich meinen nächsten Urlaub sorgenlos planen oder muss ich hier bleiben, um die Ameisen abzuwehren?
Und dann war da noch
ein radelnder Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier weilt ja gerade in Lörrach und heute, am letzten Tag seiner Ortszeit, hat er sich aufs Fahrrad gesetzt und ist mal rüber in die Schweiz gefahren, nach Rien.
Uns ging es ja darum, festzustellen, wie das Leben hier im Dreiländereck aussieht, sowohl in Deutschland wie in der Schweiz. Dass hier Europa nicht erfahren wird, sondern von den Menschen Europa wirklich gelebt wird. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das finden die allermeisten als großes Privileg hier in dieser Region,
sagte Steinmeier und nimmt nun schon wieder Abschied von Lörrach. Vorher verleiht er dort noch einige Orden, und zwar an engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.